Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einmal die Frage an euch. Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr eure Immobilie finanziert? Es gibt da grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zu einer Finanzierung zu kommen. Ihr könnt selber zu den Banken gehen oder ihr könnt einen Finanzierungsvermittler nutzen. Stefan und ich haben beim Kauf der ersten Wohnung tatsächlich auch einen Finanzierungsvermittler benutzt. Warum? Weil der einfach mehrere hundert Banken gleichzeitig für einen anfragt und so ein bisschen auch eine Pufferstelle ist, die Unterlagen mit einem gut macht und dann eben auch weiß strategisch, auf welche Banken sollte man zugehen und wo macht das aktuelle Vorhaben Sinn, um es zu platzieren. Es sind dabei mehrere Dinge wichtig, wenn ihr mit einem Finanzierungsvermittler arbeitet. Ihr solltet darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler am Ende auch dafür sorgt, dass ihr wirklich eigene Bankkontakte aufbauen könnt, weil das ist wirklich wichtig, wenn ihr als Investoren dann vielleicht auch noch weiter wachsen wollt. Und zum anderen solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler auch darauf spezialisiert ist, auf das, was ihr vorhabt, also sich auskennt mit Kapitalanlageimmobilien, versteht, wie ihr als Investor denkt, das ist zum Beispiel was ganz anderes, wie ein Eigenheimkäufer und eben entsprechend eure Sprache spricht, weil ihr vielleicht auch ein paar Dinge anders machen wollt als bei einer typischen Eigenheimfinanzierung. Wir wollen und haben genau dieses Thema uns auf die Agenda geschrieben, dass wir Finanzierungen für euch leichter zugänglich machen. Und wie machen wir das? Wir machen das zusammen mit der Interhyp. Wir partnern jetzt schon einige Jahre mit der Interhyp, Deutschlands größtem Finanzierungsvermittler. Die haben logischerweise, natürlicherweise das größte Netzwerk zu allen Banken. Und wir haben mittlerweile über 60 Berater von der Interhyp bei uns in der Immocation Masterclass ausgebildet, so dass sie wirklich die Sprache der Kapitalanleger, also von euch sprechen und für euch die bestmögliche Finanzierung finden können. Wenn ihr eine Finanzierung also gerade beantragen wollt, wenn ihr zu einer Finanzierung kommen wollt, weil ihr eine Immobilie kauft, dann geht am besten mal auf immocation.de/Finanzierung. Dort gibt es dann ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann kommt ihr direkt zur Interhyp in dieses Team, das von Immocation ausgebildet wurde. Also viel Spaß und viel Erfolg mit eurer Finanzierung. immocation.de/Finanzierung.
Ich bin ja auch immer ein Fan, auch in diesen Erbschaftskonstellationen immer die Immobilien zu verkaufen, weil die nächste Generation dann eine erhebliche neue Abschreibung hat auf Basis des neuen Wertes und dann das restliche Leben halt Einkommensteuer spart. Ne? Also in dem Fall war die Immobilie 4 Millionen wert. Die war jetzt auch schon so lange in der KG, da war kaum noch eine Abschreibung drauf. Wenn man jetzt mal überlegt, München, sage ich mal, dass man schön rechnen kann, 25% Grund und Boden, 75 Gebäude. Das heißt, wenn der Sohn die jetzt kaufen könnte, hätte der auf 3 Millionen seine 2% Abschreibung. Also Grund und Boden wird er nicht abgeschrieben. Aber wenn du auf 3 Millionen 2% Abschreibung hast, dann sind das 60.000 Euro pro Jahr. Und wenn man das jetzt mal in 42% Steuersatz ummünzt, dann sind das 25.200 Euro Steuerersparnis und das die nächsten 50 Jahre. Mhm. 1,26 Millionen Steuerersparnis auf 50 Jahre sein. Ich meine, dafür muss ich eine Woche arbeiten, ja? Und da hat jetzt das einfach mal so.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
608.000 Euro Erbschaftssteuer gespart. Eine sehr beeindruckende Geschichte. Wir wollen einen echten Steuerfall erzählen. Also nicht wir, sondern eigentlich Martin, der beste Immobiliensteuerberater in Deutschland. Hallo Martin.
Hallo. Schön, dass ihr da seid, hier in meiner bescheidenen Hütte in Pirna. Freue mich, euch hier zu Gast zu haben.
Ja, wir sind sehr gern da. Hallo Stefan.
Hallo und ich freue mich sehr auf den Tag mit dir. Das letzte Mal, als ich hier nach Hause gefahren bin, habe ich 200.000 Euro eigene Steuerersparnis aus dem Dreh mit nach Hause genommen. Ich bin gespannt, was das heute ist.
Gern geschehen.
Genau, also ja, seit vielen Jahren, deswegen dürfen wir es so behaupten, glaube ich, ist Martin wirklich der beste Mann, den es gibt für Immobilieninvestoren, um Steuern zu sparen. Es gibt viele Steuern, die man sparen kann. Wir wollen jetzt über Erbschaftssteuer reden. Martin, wir arbeiten seit sehr vielen Jahren zusammen. Du bist nicht nur unser strategischer Steuerberater, sondern für viele hundert oder tausend Leute, muss man eigentlich sagen, in der Immocation Community auch. Und da gibt es logischerweise viele echte Steuerfälle. Einen hast du jetzt dabei für das Thema Erbschaftssteuer. Wir tauschen ein bisschen die Namen aus, weil es ja um sensible Daten geht. Genau, erzähl uns, wer ist der Herr oder die Dame und was ist passiert?
Und zwar waren das eine Familie aus München, also die Mutti und der Sohn waren quasi hier Teilnehmer bei unserer Steuerklasse. Wir nennen sie mal Andi und Heidi. Und die hatten ein Mehrfamilienhaus in München mit 20 Einheiten. Ich glaube so knapp 200.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Und das sollte jetzt auf die nächste Generation übertragen werden. Und das war eigentlich eine Geschichte, die hat mich...
Abbezahlt, oder?
Abbezahlt, ja. Eine Geschichte, die hat mich auch so ein bisschen an meine Grenzen gebracht. Die Familienkonstellation war also so, dass der Andi Kinder hat, seine Schwester aber nicht. Und sie sollte quasi dann nicht erst die Immobilie bekommen, um sie dann einer Nichte übertragen zu müssen oder einem Bruder, sondern irgendwie sollte die Schwester da ausgeschlossen werden, aber ohne vermögenstechnisch ausgeschlossen zu werden.
Das habe ich noch nicht verstanden. Also Andi und Heidi sind Geschwister.
Nee, die Heidi ist die Mutti.
Ah, alles klar.
Andi ist der Sohn.
Und Heidi gehört das Haus?
Ja, genau. Moment.
Okay, und Andi ist der Sohn.
Richtig.
Okay.
Und Andi soll es erben.
Richtig.
Und Andi hat noch eine Schwester.
Ja.
Okay. Und die Schwester soll es aber auch.
Die will man nicht übergehen, okay. Aber es...
Aber die soll das Haus nicht haben.
Im Rahmen der Steuerklasse hat sich ergeben, dass es völlig sinnlos wäre, weil die Schwester ist kinderlos und wird es auch bleiben. Und dann hat die Familie sich quasi schon drauf eingestellt, dass der Andi letzten Endes dieses Vermögen bekommen soll. Mhm. Es gibt zwar immer eine Möglichkeit, die besprechen wir auch häufig. Das wäre, dass die Schwester dann die Tochter vom Andi, das Enkel quasi von der Heidi, mit adoptieren könnte. Mhm. Also das finden die Leute in der Regel ein bisschen lächerlich, über so eine Adoption zu reden, aber das ist es letzten Endes gar nicht. In dem Fall kam das dann nicht zur Anwendung, aber es ist für die Zuhörer vielleicht recht interessant. Es gibt eine sogenannte weiche Adoption. Da tritt ein weiteres Elternteil hinzu, also man gibt keins auf. Mhm. Und gerade für die, die jetzt zuhören und sagen, eigentlich werde ich mal meine Tante beerben oder meinen Onkel, die sollten sich darüber wirklich Gedanken machen.
Die Adoption an sich spart Erbschaftssteuer, richtig, weil man dann eben Kind ist.
Und nicht nur das, wenn das Immobilienvermögen übertragen wird, spart das auch noch die Grunderwerbsteuer. Also so bei einem mittelgroßen Haus, müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt von der Tante oder vom Onkel was erbt, habt ihr 20.000 Euro Freibetrag. Wenn ihr es kauft gegen Leibrente oder so, zahlt ihr eine Heiden Grunderwerbsteuer. Und diese 20.000 Euro Erbschaftssteuer oder Freibetrag, dann ist man schon in der Steuerklasse 2, wenn man den Betrag überschreitet. Das heißt, man redet dann über 30, 50% Erbschaftssteuer, je nachdem Erbschafts- oder Schenkungssteuer, wie viel das ist. Und in der Regel so eine Erwachsenenadoption, die schon beim Familiengericht und beim Anwalt auch Geld kostet, die spart immer mindestens einen sechsstelligen Steuerbetrag, weil du ja schon aus diesen 20.000 Freibetrag machst du 400.000.
Weil ein Kind hat 400.000.
Richtig, ja genau. Und dann hast du die Steuerklassen bei der Erbschaft, denn die geht mit 7% los, 11, 13. Ne? Mhm. Und wenn du abkaufst, sparst du die Grunderwerbsteuer.
Okay, lass mich nochmal nach. Du erzählst immer davon, weil du so viele Fälle hast, dass es ja auch darum geht, Familienstreit zu vermeiden. Ja. Das ist immer ein sehr emotionales Thema und so. Jetzt erzähl nochmal in dem Fall. Also da entscheidet sich die Mutter, ich habe was zu vererben. Ich habe einen Sohn und ich habe eine Tochter. Ja. Der Sohn hat aber Kinder und deshalb entscheide ich, eigentlich soll der Sohn alles kriegen. Interessiert mich jetzt einfach, hat die Tochter, hat die das verstanden? Hat die gesagt, ja, macht ja Sinn? Oder...
Ja, die Tochter soll aber zumindest noch versorgt werden.
Also die soll quasi die Früchte noch tragen von diesem Vermögen, solange sie da ist.
Genau.
Aber dann soll nachher sichergestellt sein, dass es auf die nächste Generation...
Ja, weil das Problem
was
wäre...
Was würde sonst passieren?
Ja, genau, das wäre ja das Problem. Wenn man dann jetzt das zur Hälfte an die Tochter übergeben würde, die keine Nachkommen hat, dann würde man damit ja die Hälfte des Vermögens im nächsten Schritt der Erbschaftssteuer aussetzen, weil das von der Tochter quasi nicht mehr sinnvoll wegkommt. Ne?
Richtig.
Und deshalb will
egal, wo sie es hin, egal, wen sie ins Testament schreibt, wenn sie kein Kind hat.
Will man einfach nicht unnötig viel Vermögen auf die Seite bringen, wo es dann hinterher nicht mehr weitergehen kann dann möglicherweise irgendwie das Haus schwer belastet werden muss und so.
Ja. Das hat die Tochter verstanden.
Ja, ja.
Also, das ist ja an sich jetzt auch nicht schwer zu verstehen, wenn man.
Nee, aber emotional akzeptiert ist ja der Punkt oft hier.
Das ist was anderes.
Ja, ja.
Es geht ja um eine Immobilie reichlich 4 Millionen wert.
Ah ja.
Wenn dann von Schwester auf Bruder irgendwann oder von Schwester auf Nichte 2 Millionen übertragen werden sollen, dann
ist helfen einem aber auch 400.000 Euro Freibetrag jetzt noch nicht ganz über die Runden.
Nee,
2 Millionen.
Das nicht.
Aber gut, das ist ja...
Aber also, das ist ja schon eine Region, wo es darum geht, ich ziehe 20.000 Euro Freibetrag ab und habe dann 50% Erbschaftssteuer. Oder ich ziehe 400.000 ab und bin dann bei 1,6 Millionen, bin ich noch im Bereich von 19%.
Ah, ja, ja, ein Riesenunterschied. Mhm. Ja, ein Riesenunterschied, ja. Klar.
Okay.
Okay, was passiert weiter?
Ja, es kam noch erschwerend hinzu, die Immobilie war nicht bei der Heidi im Privatvermögen, sondern sie war in einer GmbH und Co. KG.
Warum war die da drin?
Weil
und was ist eine GmbH und Co. KG?
Also irgendwann mal, das war vor meiner Zeit als Steuerberater, war so eine GmbH und Co. KG richtig hip. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
So wie Bausparverträge.
Da hat man Immobilien in eine GmbH und Co. KG gepackt, weil die GmbH und Co. KG, das ist also eine Kommanditgesellschaft. Eine Kommanditgesellschaft hat zwei Arten von Gesellschaftern. Ein Kommanditist, der haftet nur mit seiner Einlage, meistens 1.000 Euro. Und ein Komplementär, der haftet voll. Und als Komplementär hat man dann eine GmbH eingesetzt, damit der Vollhafter auch am langen Ende nur beschränkt haftet mit seiner Hafteinlage, also eine GmbH ist, ne? GmbH und Co. KG. Und das Einkommensteuergesetz sagt aber, mit einer GmbH und Co. KG wirst du gewerblich geprägt. Also alleine, weil die Rechtsform so ist, obwohl du nur Vermieter bist in dieser KG, hast du einen steuerlichen Gewerbebetrieb. Und das war ganz früher.
Also Entschuldigung, es gibt keine VV, GmbH und Co. KG.
Die gibt es auch. Wenn die nämlich nur vermietet, wird sie dann wieder von der Gewerbesteuer befreit.
Okay.
Aber die Immobilie ist...
So wie ja eine GmbH an sich ja auch erstmal gewerblich ist. Ja. Richtig. Und auch einfach nur eine Befreiung für bestimmte Einkunftsarten hat, wenn sie ausschließlich diese Einkünfte
wenn
hat.
Wenn sie ausschließlich Grundbesitz macht und noch ein paar geringfügige Nebentätigkeiten. So, und man hat das damals gemacht, höchstwahrscheinlich, weil Betriebsvermögen ist bei der Erbschaftssteuer grundsätzlich begünstigt. Du hast also großes Immobilienvermögen in so eine GmbH und Co. KG gepackt und kannst dann sagen, das ist jetzt steuerliches Betriebsvermögen durch diese gewerbliche Prägung. Gewerbesteuer fällt nicht an, wie bei der VV GmbH, aber es ist trotzdem steuerliches Betriebsvermögen. Und das kann man dann erbschaftssteuerfrei vererben.
Aber das wäre das bei einer GmbH nicht genauso gewesen. Eine GmbH ist ja auch...
Mhm. Genau.
Dann ist auch die Immobilie Betriebsvermögen, obwohl sie eine Steuerbefreiung für VV bekommen kann quasi, oder? Das richtig. Wäre doch ähnlich eigentlich, erstmal von der Ausgangssituation.
Richtig, wäre ähnlich. In die GmbH und Co. KG kannst du die Immobilie aber ganz ohne Grunderwerbsteuer übertragen. Und durch die Einlage ins Betriebsvermögen erhöht sich auch die Abschreibungsbemessungsgrundlage. Das nennt sich AFA-Step-Up. Legst sie ins Betriebsvermögen und wenn die schon abgeschrieben war und du hast dann halt einen Einlagewert von 3 Millionen, geht's grob bei den 3 Millionen wieder los. Man macht einen Abschlag noch. Mhm. Die bisher im Privatvermögen gezogene Abschreibung zieht man ab und dann hat man aber schon die Wertsteigerung, ist dann eine Erhöhung der Abschreibungsbemessungsgrundlage.
Ah, okay. Das ist ein Unterschied zu GmbH zum Beispiel.
Also die hatte mal das Haus privat gekauft?
Das weiß ich nie. Die Historie war
im Grunde genommen auch egal. Aber ist jetzt in der GmbH.
Genau. Okay, ja. Und jetzt haben wir das Problem gehabt, diese Immobilie ist quasi jetzt in einem Betriebsvermögen und der Paragraph 13b, der das Betriebsvermögen begünstigt, hat irgendwann noch einen Absatz 4 bekommen. Und da steht drin, sinngemäß, obwohl das Betriebsvermögen ist, wird es dann nicht begünstigt, wenn der Wert auf Dritten zur Nutzung überlassene Immobilien entfällt. Mhm. Man wollte quasi diesem Trick als Gesetzgeber zuvorkommen, dass man...
Man hat gemerkt, dass es ein bisschen...
Richtig. Okay. Ja. So, und jetzt haben wir... In diesen ganzen GmbH und Co. KGs, die da so rumschwirren mit Immobilien, eigentlich ein Riesendilemma. Wenn die Immobilie privat wäre, hätten wir sie einfach an den Andi verkaufen können und hätten dann auf Ebene der Mutter dann mit dem Geld irgendwie gestalten können, etc. Aber verkaufen können wir sie nicht, weil das jetzt ein betrieblicher, steuerpflichtiger Gewinn ist.
Weil es da keinen steuerfreien Verkauf gibt, ne?
Grundsätzlich nicht, ja, genau. Das heißt, die Immobilie ist in der KG, sie ist Betriebsvermögen und kann nicht steuerfrei verkauft werden. Sie kann aber auch nicht vererbt werden, weil es wiederum nicht begünstigtes Betriebsvermögen ist.
Ja, wegen dieses neuen Paragraphen, weil man da die Lücke schließen wollte.
Richtig.
Okay. Also sie könnte vererbt werden, aber es würde ganz normal Erbschaftssteuer anfallen.
Genau.
Okay. Ja.
Jetzt, ich bin ja auch immer ein Fan, auch in diesen Erbschaftskonstellationen immer die Immobilien zu verkaufen, weil die nächste Generation dann eine erhebliche neue Abschreibung hat auf Basis des neuen Wertes. Und dann das restliche Leben halt Einkommensteuer spart. Ne? Also in dem Fall war die Immobilie 4 Millionen wert. Die war jetzt auch schon so lange in der KG, da war kaum noch eine Abschreibung drauf. Wenn man jetzt mal überlegt, München, sage ich mal, dass man schön rechnen kann, 25% Grund und Boden, 75 Gebäude. Das heißt, wenn der Sohn die jetzt kaufen könnte, hätte der auf 3 Millionen seine 2% Abschreibung, also Grund und Boden wird ja nie abgeschrieben. Aber wenn du auf 3 Millionen 2% Abschreibung hast, dann sind das 60.000 Euro pro Jahr. Und wenn man das jetzt mal in 42% Steuersatz ummünzt, dann sind das 25.200 Euro Steuerersparnis und das die nächsten 50 Jahre. Mhm. 1,26 Millionen Steuerersparnis auf 50 Jahre. Ich meine, dafür muss ich eine Woche arbeiten, ja? Ja. Und da geht es einfach mal so.
nur ganz kurz, du hast jetzt gerade gesagt, dass 75% aufs Gebäude entfallen in München.
Ich wollte schon.
Wäre jetzt vom Gefühl her andersrum.
Ne? Ja, okay.
Aber
dann lass 50%.
Ja, 50%, alles
gut, ja. Schon, wenn du Glück hast, 50.
Aber ja, okay. Aber dass man die Rechnung versteht, warum das wichtig ist, eine Immobilie nicht zu verschenken, weil der Beschenkte dann immer die Abschreibung der Eltern fortführen muss.
Ja.
Deshalb verkaufen wir. So.
Wäre aber jetzt eben nicht einfach so möglich gewesen, weil das aus dem Betriebsvermögen heraus einfach eine Besteuerung innerhalb der GmbH und Co. KG ausgelöst hätte, die man auch nicht haben
darf. Darf ich ganz kurz nochmal einhaken, damit wir die Leute, die vielleicht das erste Mal auch zuhören, wir haben das ja schon natürlich in vielen Folgen erzählt, man vererbt nicht, man verkauft.
Ja.
Da kommt die Standardfrage, ja, aber dann muss ja der, der es erbt, das auch kaufen. Dann muss er das Geld dafür haben.
Genau.
Wie löst man das?
Also man will jetzt wahrscheinlich kein Geld in der Hand nehmen und macht ein Verkäuferdarlehen, aber dann ist auch erbschaftssteuerlich nicht so richtig geholfen. Weil ob ich jetzt eine Immobilie habe von Wert von 3 Millionen oder gegen mein Kind eine Forderung von 3 Millionen, beides wird gleichermaßen im Rahmen der Erbschaftssteuer besteuert. Die Forderung sogar noch ein bisschen schlechter, weil wir bei vermietenden Immobilien 10% Abschlag haben.
Ne? Lass uns nur einen Schritt langsamer quasi noch erklären. Also Verkäuferdarlehen bedeutet, da ist jetzt eine Mutter, die vererbt an ihren Sohn. Vererbt aber nicht, sondern verkauft das Haus. Ja. Dann muss nach dem Notartermin muss ja der Sohn der Mutter eigentlich 4 Millionen überweisen.
Ja.
Dann sagt die Mutter aber, musst du nicht, weil ich gebe dir hier ein Darlehen über 4 Millionen und du kannst mir das irgendwie zurückbezahlen, zum Beispiel endfällig in x Jahren, was weiß ich.
Maximal 10, ja.
Maximal 10, okay. Und da sagst du aber, das ist ja quasi, diese Schulden haben nachher auch einen Wert, der im Rahmen der Erbschaft, wenn ich diese Schulden einfach am nächsten Tag erlassen würde, ist es trotzdem eine Schenkung.
Richtig, von 4 Millionen, genau. Ja. Dann hätte man immer noch die Einkommensteuersparnis auf die Abschreibung. Ne? Also es wäre nie die allerschlechteste Lösung.
Ja,
also Schenken ist...
Ja,
aber du hast halt nicht den eigentlichen Vermögenstransfer hinbekommen.
Ja. Ne? Ja. Was ich immer empfehle, also ich habe ja außerzeitig meine erste Immobilie gekauft, was ich immer empfehle, ist eigentlich auch, das wäre auch, also wenn ich jetzt an meine Kinder denke, das wäre so ein bisschen die, wie sagt man, die Feuerprobe oder... wenn die von mir eine Immobilie haben wollen, dann sollen die auch mal lernen, wie es ist, sag ich mal, mit zittriger Hand so ein Darlehen zu unterschreiben. Das würde ich erwarten, wenn sie Immobilieninvestoren werden wollen. Und es geht ja teilweise, die Kinder sind ja hier schon über 30, die dann jetzt die Immobilien der Eltern bekommen. Welche Hemmung sollte man dann haben, so ein Darlehen aufzunehmen? Warum finde ich das gut? Aus der Sicht eines Investors ist ja Liquidität das Beste, was man machen kann. Und jetzt können wir ja die Immobilie schon einmal hebeln, wenn die auf die Kinder übergeht. Ich würde jetzt bei dieser 4-Millionen-Immobilie, wenn ich jetzt in der Lage oder in der Situation wäre, dass meine Eltern mir eine 4-Millionen-Immobilie vermachen wollten, natürlich würde ich zur Bank gehen. Das ist doch der beste Deal meines Lebens. Ich kenne die Immobilie schon ewig. Der Verkäufer ist mir wohlgesonnen. Wahrscheinlich ist auch das eher am unteren Ende des Marktpreises angesiedelt. Ich muss keine Grunderwerbsteuer zahlen. Ich muss keinen Makler zahlen. Ein Drittel der Notargebühr kann man sich sparen, weil man die Auflassungsvormerkung innerhalb der Familie wahrscheinlich eher weglassen kann. Das heißt, ich kaufe eine Immobilie ohne Nebenkosten. Wahrscheinlich sehr, sehr gut finanzierbar. Und dann überweise ich meinen Eltern die 4 Millionen. Und wenn die mir jetzt immer noch Geld geben wollen, dann nehme ich mir erstmal 400.000 im Rahmen meiner Schenkungsfreibeträge oder von beiden Eltern 800.000 nehme ich gerne Cash entgegen. Und die verbleibenden 3,2 Millionen, die dürfen sie mir gerne als Darlehen zur Verfügung stellen. Dann kaufe ich nämlich gleich die nächsten 3-4 Immobilien. So funktioniert das Spiel. Dieses Verkäuferdarlehen von den Eltern, da lässt man so viele Opportunitäten auf dem Weg liegen. Und da geht mir als Investor so ein bisschen, läuft mir da eine Träne über die Wange, wenn ich diese ganzen verpassten Möglichkeiten sehe, die eigentlich an so einem Verkäuferdarlehen hängen.
Ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer in der Rolle ist, der Sohn oder die Tochter zu sein, Lust hat, Immobilien zu kaufen und dann mit so einem Vorschlag quasi auf die Eltern zu gehen könnte und sagen, hey, da sind ja Immobilien bei euch, auf die Art und Weise könntet ihr mich befähigen, daraus noch viel mehr zu machen und das ja wirklich signifikant zu hebeln. Setzt aber auch voraus, dass jetzt in dem Fall der Andi, haben wir ihn genannt, der muss gut sein für 4 Millionen. Der muss ja wirklich zur Bank gehen, sagen, okay, ich habe ein Objekt, das ist wahrscheinlich gut, das Objekt, also weil es ein guter Kaufpreis ist, ist das wahrscheinlich grünes Licht, aber seine Bonität muss auch gut sein für 4 Millionen.
Ja, aber also ich meine, kannst du dann auch teilweise machen. Also dann machst du nur eine Beleihung irgendwie bis zur Pfandbriefgrenze oder sowas, dass du halt den Teil, der komplett aufs Objekt geht, ohne dass die Bonität eine Rolle spielt, holst. Und den Rest als Verkäufer Darlehen ist immer noch besser. Du hast 2 Millionen frisches Geld von der Bank im Spiel.
Ja, also, ja, ja. Ja, also das ist ja alles auch die Beispiele. Es geht nie um alles oder nichts.
Ja, ja.
Aber ich würde immer so viel von der Bank nehmen, wie ich
bekomme. Weil es einfach frisches Geld reinbringt, mit dem du arbeiten kannst.
Der Andi hatte eine gute Bonität.
Ja.
Ja. Ja.
Okay, so jetzt glaub, 2 Klammern zu.
Ja.
Mhm. Jetzt sind wir wieder bei Heidi und Andi.
Ja.
Verkaufen geht nicht. Einfach so vererben ist auch schlecht.
Mhm. Ja, jetzt kommt Mr. Steuer auf seinem weißen Schimmel reingeritten.
I need a hero von Bonnie Tyler spielt.
Man muss immer Heldenreisen erzählen. Im Podcast habe ich mal gehört.
So wie Herr der Ringe, wo dann Gandalf auf dem weißen Pferd endlich dann irgendwie, glaube ich, diesen Berg hoch und dann oben erscheint. Also
findest du, er sieht eher aus wie Gandalf?
Ich identifiziere mich da eher mit. Wie ist der Aragorn?
Nein, also, ist er, er sieht von Jahr zu Jahr, von Jahr zu Jahr sieht er mehr aus wie Gandalf. Nein, gut, also erzähl mal, Martin.
Gut, ich glaube, wir sind fertig für heute. genau, also wir haben dann doch verkauft. Erstmal, die Mutter kann ja aus der KG die Immobilie auch wieder grunderwerbsteuerfrei an den Sohn verkaufen.
Grunderwerbsteuerfrei?
Weil Eltern und Kinder grunderwerbsteuerfrei sind und das geht auch über die Grenzen, sage ich mal, dieser Personengesellschaft hinweg.
Weil es eine GmbH und Co. KG.
Aber du sagtest ja, dass das jetzt Steuern auslöst, weil es Betriebsvermögen ist.
Warte kurz, wäre es eine GmbH, wird es nicht grunderwerbsteuerfrei sein.
Richtig.
Ja? Dann aber GmbH und Co. KG, ja.
Okay. Ganz genau.
Okay.
Ja, es löst Steuern aus und zwar der Restbuchwert war noch so bei 1 Million, ne? 4 Millionen Kaufpreis, 3 Millionen Steuer. Und jetzt
3 Millionen zu versteuern.
Warum Restbuchwert, was meinst du?
Das war, also in der KG ist ja ein Betriebsvermögen, redet man vom Restbuchwert. Das war der Teil, der nicht abgeschrieben war, Grund und Boden.
Ach
und
so.
Eine kleine
okay.
restliche Abschreibungsbemessungsgrundlage. Ja. Und 3 Millionen zu versteuern. Und jetzt kann man ja Folgendes machen. Jetzt kann man eine 6b-Rücklage bilden. Eine Immobilie, die länger als 6 Jahre im Anlagevermögen eines Betriebsvermögens war, kann per Steuerfreistellung verkauft werden und dann hat man 4 Jahre Zeit, ein Ersatzobjekt zu finden. Die Idee war eigentlich erst etwas anders. Es kam nämlich kurz vorher ein neueres Urteil vom Bundesfinanzhof. Ich habe vorhin bewusst gesagt, dieser § 13b Absatz 4, der sagt quasi, dass innerhalb eines Betriebsvermögens trotzdem schädliches Verwaltungsvermögen vorliegen kann, wenn es sich um Immobilien handelt, die Dritten zur Nutzung überlassen sind. Und die erste Idee war natürlich, kriegt man das irgendwie hin, dass die Immobilie vielleicht kurzzeitig leer gemacht wird, weil der Bundesfinanzhof hat nochmal bestätigt, es kommt jetzt gar nicht drauf an, dass die Immobilie so wahnsinnig lange leer sein muss. Es reicht einfach in diesem Moment der Übertragung.
Dann ist sie nicht Dritten überlassen.
Sie ist dann nicht Dritten zur Nutzung überlassen.
Ja, weil der Wortlaut eigentlich relativ eng ist dessen, was im Gesetz steht.
Ja.
Nicht dafür vorgesehen, Dritten überlassen zu werden, sondern Dritten überlassen. Ja.
Genau.
Okay.
Und jetzt waren das aber gute Leute, die hatten jetzt auch keine Lust, ihre langjährigen Mieter, haben von einer Mieterin erzählt, die 92 ist dort irgendwie.
Das macht man.
Kann ich total nicht verstehen. Finde ich auch gut. Und da will ich da jetzt ohne es geht um 600.000 Euro Erbsteuer, muss man trotzdem sagen. Ne? Die Jahresmiete war 200.000. Rein rechnerisch verzichtet man mal ein Jahr auf eine Miete von 200.000, spart dafür 608.000 Euro Erbschaftssteuer.
Hätte sich gelohnt.
Die Milchmädchenrechnung, genau.
So, aber kommt nicht in Frage, weil das Haus ist vermietet. Da wohnen einfach ganz normale Leute drin, denen man jetzt nicht einfach kündigen möchte. Kann man ja auch weitestgehend überhaupt nicht mal eben so machen. Ne? Und deshalb kommt das eigentlich nie in Frage jetzt so.
Ne? Genau.
Ich verweise mal ganz kurz zu 6b-Rücklage. Wir haben eine Folge ja gerade aufgenommen, großes Steuerkombi. Das ist schon veröffentlicht, während wir jetzt hier gerade reden. Da sind wir mit Sicherheit da auch dran vorbeigekommen. Und da kann man sich es nochmal genauer anhören, weil 6b-Rücklage ist ein Ding, was es an vielen anderen Stellen auch gibt.
Ja. Genau. Immer wenn es darum geht, Immobilien im Betriebsvermögen zu haben.
Ja.
So, auf jeden Fall haben wir die Immobilie verkauft und haben jetzt in Höhe von diesem Gewinn, diese 3 Millionen, ist dann der Plan, diese 6b-Rücklage zu bilden.
Was dazu führt, dass man im Moment erstmal gar keine Steuern bezahlt.
Ja.
Es wird also jetzt einfach die Steuerlast entfällt erstmal.
Jetzt sag ich es doch ganz kurz. 6b-Rücklage ist ja immer der Trick. Also man kann ja privat steuerfrei nach 10 Jahren verkaufen. In der GmbH nutzt man die 6b-Rücklage, um quasi das auch. Aber dann muss man mit dieser gebildeten Rücklage wieder Immobilien kaufen.
Richtig.
Innerhalb von?
4 Jahren.
Innerhalb von 4 Jahren. Jetzt gibt es also quasi diese 3 Millionen in der Rücklage und die muss man jetzt innerhalb von 4 Jahren auf ein neues Objekt übertragen.
Sei denn, man baut ein neues Objekt, dann sind es 6 Jahre.
Mhm. Okay. Und auf ein neues Objekt übertragen heißt, dass das dann von den Anschaffungskosten des neuen Objektes in dem Moment abgezogen wird. Also dort dann die Abschreibungsgrundlage reduziert. Ne?
Ja.
Man hat, also am Ende hat man quasi Steuern sehr weit in die Zukunft verschoben und nicht in absoluter Höhe vermieden, muss man, glaube ich, quasi dazu sagen. Aber je weiter man Steuern in die Zukunft schiebt, weil man das Geld zum Arbeiten hat, desto mehr ist es darüber, eigentlich über die Opportunität, dann hat man halt Geld.
Richtig. Okay. Und dann kommen wir noch, warum das aber dann nicht nur eine Verschiebung ist, sondern trotzdem auch eine Drittelung der Einkommensteuerlast auf die. Aber das ist dann noch sozusagen die Zugabe, dass da noch eine wahnsinnige Einkommensteuersparnis hintran hängt an dem.
Also gehen wir weiter. Der Andi hat jetzt die Immobilie gekauft für 4 Millionen Euro, hat die höhere Abschreibungsgrundlage, was erstmal super ist, hat das Geld dafür sich von der Bank geholt.
Ja.
Hat also frische Liquidität, mehrere Millionen Euro von der Bank, mit denen er jetzt Immobilien kaufen, arbeiten, sinnvolle Dinge tun kann. Die Heidi hat keine Steuern bezahlt bis jetzt, weil sie eine 6b-Rücklage in Höhe des eigentlich zu versteuernden Gewinns gebildet hat.
Und die Liquidität ist in der GmbH und Co. KG.
Und die 4 Millionen Liquidität ist in der GmbH und Co. KG. Ja. Klar, weil der Andi hat sich das Geld von der Bank geholt, aber als Kaufpreis bezahlen müssen.
Ja. Okay, die Heidi Andi gehört die Immobilie jetzt privat.
Ja.
Und Heidi,
hat noch eine GmbH rumliegen, in der 4 Millionen sind.
4 Millionen Geld und 3 Millionen 6b-Rücklage, die sie verwenden muss auf ein neues Objekt.
Sonst müsste sie die 4 Millionen oder 3 Millionen versteuern.
Genau. Ja. Gut, okay, verstanden. Da sind wir jetzt gerade.
Ja.
So, noch ist nicht
fertig. Wir brauchen immer ein bisschen länger als du. Wir müssen rekapitulieren, dass wir mitkommen.
Ja, sehr gut,
Okay, und jetzt geht's weiter.
Ja, es gibt noch ein Grundstück. Und das ist groß, dass dort für, sagen wir mal so, 6 bis 7 Millionen in Neubauprojekt drauf stattfinden kann.
Das gibt es schon, das Grundstück?
Das gibt es schon.
In der Familie?
Ja.
In der KG?
Jetzt ja. Jetzt sind quasi die 6b-Rücklage.
Ja.
Wird jetzt aufgelöst mit dem Neubauprojekt.
Okay.
Und das ist jetzt, wird sich in der Zukunft aber so gestalten. Noch in der Bauphase, wenn die Liquidität verbraucht ist, weil Liquidität wäre auch schädliches Erbschaftssteuervermögen. Also es wird dort benutzt. 4 Millionen,
die werden jetzt genutzt.
Genau. Wenn die verbraucht sind, kann die Heidi dem Andi die komplette KG schenken, weil es nicht Dritten zur Nutzung überlassene Immobilien sind.
Weil es ein Grundstück ist.
Weil es im Rohbau
dann noch Rohbau, ist. Im Rohbau, ja.
So, und jetzt haben die quasi Familien, also er kriegt ja das gesamte Wahnsinn. Vermögen.
Geil.
Ja.
Also jetzt hat er ein geiles 20er Mehrfamilienhaus, das sich mehr als von selbst abzahlt wahrscheinlich. Ja. Also da sind 4 Millionen Schulden drauf, die zahlen sich aber durch die Mieteinnahmen lockerst quasi ab. Ja.
Also 200.000 Euro Mieteinnahmen.
200.000 Euro Mieteinnahmen.
Ja. Das ist Faktor 20 für München eigentlich gut. Ja.
Sehr gut. Okay, Alter, locker von selbst. Nee, aber da zahlt sich was von selbst wahrscheinlich irgendwie ab. Das ist okay. Vielleicht ist Cashflow.
Mit den Mietsteigerungen, die in München gerade passieren über die nächsten Jahre.
Vielleicht ist plus minus null.
Ich meine, da ist ja noch Mehrvermögen in der Familie. Aber das war der größte Posten.
Genau, aber jetzt hat er also ein 20er Mehrfamilienhaus in München. Sagen wir mal, Mieteinnahmen, Bankrate 0 auf 0.
Mhm.
Und zusätzlich gehört ihm eine GmbH und Co. KG, in der ein Rohbau drin steht, der bald abgeschlossen ist, den er dann vermieten kann, der wahrscheinlich fast keine Schulden hat, weil man das irgendwie so.
Naja, weil die Bankrate, die du gerade aus dem Haus in München bezahlst, dazu geführt hat, dass 4 Millionen Euro von den Kosten für diesen Bau einfach als Liquidität da waren. Der Bau selber ist so gut wie gar nicht belastet hinterher. Der produziert den Cashflow hinterher.
Ja, genau.
Und für den hat er. Den hat er jetzt quasi einfach am Ende des Ergebnisses geschenkt bekommen, ohne Erbschaftssteuer, ohne alles. Er
hat
einfach
damit ist das gesamte Vermögen übertragen, ohne Steuern zu bezahlen.
Und jetzt kommen noch so ein paar Randthemen, die man dort noch ein bisschen mit einbauen kann. Zum Beispiel kann man ja gerade sehr gut diese Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau, wenn man dieses Qualitätsmerkmal nachhaltiges Gebäude erfüllt, Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude, ist QNG richtig. Mit der degressiven Abschreibung von 5% kombinieren. Jetzt haben die ja quasi diesen Neubau. Die haben ja auf das Objekt relativ wenig Abschreibung, weil wir ja die 6B-Rücklage dort drauf beziehen, aber haben halt trotzdem noch von dem, was übrig bleibt, 10% Abschreibung im ersten Jahr, nächsten ein bisschen weniger. Das ist auch
das
noch
ist das gut, Thema. Weil er ja keine Schuldzinsen hat, die er dort
genau.
abziehen kann, ja, ne? Weil er da keine Finanzierung braucht.
So, und jetzt kann er das quasi, jetzt hat er trotzdem dann hohe Abschreibungen. Mhm. Das befindet sich ja bei ihm alles im Privatvermögen. Mhm. Nach 10 Jahren. Nee, es befindet sich in der KG.
Ja.
Okay, es ist weiterhin Betriebsvermögen.
Richtig.
Er kann also nicht nach 10 Jahren jetzt einfach hingehen und
der Neubau. Das Neubau. Haus nicht, ja, das alte ist mehr von
ja. oder Neubau. Den Neubau kann er nicht einfach nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen.
Ist auch nicht nötig, ja. Weil so eine GmbH und KUKA AG, die kann man ja formwechselnd in eine VV GmbH wandeln.
Ja.
Ohne Grunderwerbsteuer.
Ja.
Das heißt, auch da müsste man 10 Jahre warten aus Grunderwerbsteuergründen und aus Gründen dieser Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau. Aber jetzt lassen wir die ersten 10 Jahre vergehen und dann besteuert er die hohen Überschüsse nur noch mit 15%, weil ja die Abschreibung fehlt.
Erstmal lässt er die ganze Abschreibung auf den Neubau mit den ganzen Förderungen jetzt, die es gibt, QNG und so, in seine private Steuer laufen, in die 42% quasi. Um dann einen Formwechsel zu machen in dem Moment, wo das Ding wirklich Überschüsse produziert und zu sagen, ab jetzt würde ich gerne nur noch 15%
bezahlen. Na, du hast gerade nach wie vielen Jahren ist? Nach 4 oder 5 Jahren ist ja die Sonder-AFA
vorbei. Muss 10 Jahre, ne? Etwas muss er noch warten dann. Aber ja. Weil du sagtest von Stefan, diese Experi-Klage ist ja nur eine Verschiebung. In dem Fall hättest du privat 45% Steuern gehabt und verschiebst das am Ende des Tages in eine GmbH-Besteuerung, wo du nicht nur die Steuerlast auf die 6 Jahre Bauphase plus die 50 Jahre Abschreibungsphase verteilst, sondern die Steuer, die du dann final zahlst, ist auch nur noch ein Drittel, nämlich 15% in der VV GmbH.
Ja.
Von daher würde ich mal denken, das war jetzt ganz gut gelöst.
Also wirklich krasser Fall.
Die Mutter verschenkt dem auch die Anteile, lässt aber sich für einen Teil der Anteile einen Nießbrauch, der auch nachrangig auf die Tochter noch übergeht. Die ist also dann auch versorgt, aber nicht am Vermögen beteiligt, sodass dann auch diese Komponente gelöst wurde. Ja.
Stark. Jetzt, wie häufig ist der Trick anzuwenden? Also braucht man das Grundstück dazu schon?
Die hätten auch am Immobilienmarkt sicherlich irgendein Objekt kaufen können.
Das leer steht.
Richtig, ein Sanierungsobjekt oder ein Denkmalobjekt.
Oder ein Grundstück.
Oder ein Grundstück, genau. Wichtig ist, das nicht Dritten zur Nutzung überlassen. Und wir haben aber bei der 6B-Rücklage noch so ein bisschen ein Hindernis. Die 6B-Rücklage, die wird aufgeteilt in, was entsteht beim Verkauf des Gebäudeanteils, welcher Gewinn und welcher Gewinn entsteht beim Grund und Boden. Und jetzt denkt ja der Gesetzgeber mit, der sagt, naja, wenn du ein Gebäude steuerfrei stellst mit der 6B-Rücklage, darfst du diese 6B-Rücklage dann nicht auf den Grund und Boden umlegen, weil ich will, dass dir gefälligst deine Gebäudeabschreibung verloren geht. Und deshalb, weil in dem Kaufpreis ein Gewinnanteil auf den Gebäudeanteil entfiel beim Verkauf an den Andi, muss dann auch wieder ein Gebäude angeschafft werden. Das reicht dann nicht nur Grund und Boden zu kaufen.
Ja, ja. Okay,
also, bitte. Ein Grund und Boden, wo ich dann ein Haus draufstelle, geht.
Das geht.
Ein leerstehendes Gebäude geht.
Ja.
Gerade darüber nach, also das muss ja nicht diese Größenordnung mehrere Millionen sein, weil du gerade über Anwendbarkeit gesprochen hast, lässt sich ja in jeder Größenordnung nutzen, dieser Trick. Also auch wenn es deutlich kleiner ist, lässt sich das nutzen für ein Vermögen, das viel, viel geringer ist.
Aber Eingangsbedingung ist GmbH und KUKA AG, ne?
Lass uns gleich nochmal drüber reden. Ich wollte nur gerade sagen, also ich habe nur bei Immobilien, die nicht Dritten zur Nutzung überlassen sind, an Ferienimmobilien gedacht, die alle paar Tage mal wieder nicht Dritten zur Nutzung überlassen sind. Würde das auch gehen?
Nee, also das würde schon in eine Art Gestaltung fallen, weil ja dort das Konzept der Vermietung ist, dass die immer mal leer stehen. Genau. Okay. Das hätte ich mir in diesen Dimensionen nicht getraut zu empfehlen.
Eine PV wäre keine Immobilie, das fällt raus. Ne?
Wobei man hätte auch jetzt die Immobilie rauskaufen können. Und dann das Geld in eine Photovoltaikanlage stecken können, dann wäre es begünstigtes Betriebsvermögen gewesen, aber man hätte immer noch die 6B-Rücklage irgendwie auflösen müssen, ja.
Ja, ja, ja. Okay, jetzt nochmal. Eingangsbedingung ist aber, dass das eine GmbH und KUKA AG ist.
Also ich würde es nicht als Bedingung formulieren. Ich würde sagen, das war
also für
die große Hürde. Die große Hürde, dass dort die Immobilien im Betriebsvermögen stecken. Im Privatvermögen hätten wir die Schleife gar nicht drehen müssen mit 6B-Rücklage und
Neubau. Okay, was ist, wenn es in der VV GmbH steckt?
Im Grunde um dasselbe Thema. Dort hätten wir nur auf dem Weg Verkauf der Immobilie aus der VV GmbH raus, hätten wir noch Grunderwerbsteuer verloren.
Genau, das hätten wir Zeit, da kommen wir nicht rum. Ne?
Ja. Aber ja. Es wäre jemand, der selber Immobilien in einer VV GmbH hat und
die
an die nächste Generation weitergeben möchte, für den ist das ein Modell, das er sich jetzt vielleicht von vorne gerade nochmal neu anhören sollte, weil das da genauso funktioniert. Ne? Was wahrscheinlich die häufigere Konstellation insbesondere jetzt unter den Leuten ist, die uns schon ein paar Jahre folgen, weil wir eher für VV GmbHs.
Ja, ja.
Wir können mal, das würde mich sehr interessieren, quasi eine Erbschaftssteuerberatung hier live machen für uns. Würde mich da mal interessieren, wie wir drüber nachdenken, auf unsere Kinder das zu übertragen. Ja. Wir haben ja viel in VV GmbHs. Würde man da so vorgehen oder reden wir eher dann über ein anderes Thema, weil wir dann irgendwie, aber ja.
Vielleicht sagen, wenn dann in ein, zwei Jahren euer Vermögen über 400.000 Euro beträgt, dass das auch Sinn macht. Ja,
ja, ja, ja.
Bei euch, es gibt noch in Paragraph 13 Nummer, ich glaube 14, da gibt es so diese sogenannten Gelegenheitsgeschenke. Laut Literaturmeinung kannst du ja da zu jedem Anlass 10.000 Euro noch Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer frei übertragen. Also
da kommen wir weit mit.
Weihnachten, Ostern oder bei mir montags.
Ja. Ja.
Ist da immer eine Gelegenheit.
Ja. Sehr gut. Martin, super interessanter Fall. Wer jetzt sagt, okay, ich würde gern strukturiert alles von dir wissen zum Thema Steuern, den großen Überblick gehe, also nicht nur Erbschaftssteuer, sondern es gibt viele andere Steuern, vor allem als Immobilieninvestor kann man viel Steuern sparen. Dieser Mann macht mit uns ein Webinar, was ganz, ganz großen Spaß macht, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine. Es gibt genau 3 Live-Termine mit dir und da kann man sich für einen der Termine anmelden. immocation.de/Steuerwebinar.
Wir sehen uns.